Ich habe Bekannte, Freunde in Dachau gehabt. Freunde, mit denen ich in der Illegalität, in der Widerstandsbewegung gearbeitet habe, die vorher schon ins Lager gekommen waren. Denn es war ja so, wenn jemand vom Gericht verurteilt wurde und in eine Strafanstalt kam, dann kam er anschließend obligatorisch ins KZ. Es gab Fälle, wo der Bruder bei der SS war, hier bei der Gefangenenbewachung war, und der andere war als Häftling im Lager. Bereits im August 1938 hatten wir gewusst, dass irgendetwas im Lager vor sich gehen wird, dass sehr starke Zugänge kommen würden. Denn sie haben das Lager bis auf wenige Blöcke fast geräumt und haben zum ersten Mal Notbetten aufgestellt. Bis dahin hatten wir nur 52 Betten für jede Stube. Aber ab da haben sie bereits so durchgehende Pritschen eingerichtet, ungefähr 205 pro Stube. Zusätzlich haben sie auf der Lagerstraße noch große Zelte aufgebaut. Die ersten Züge waren Münchner Juden, die in einem furchtbaren Zustand ins Lager kamen. Sie wurden buchstäblich ins Lager geschlagen. Es kamen noch mehr Juden, 1938. Deutsche Offiziere der Kaiserlichen Armee. Mit Orden sind sie ins Lager gekommen. Die haben das nicht begreifen wollen, dass das möglich ist, dass ein Pour-le-Mérite-Träger im Lager von einem einfachen SS-Mann brutal zusammengeschlagen wird, obwohl er ihm seinen Pour-le-Mérite, das hab ich selber gesehen, gezeigt hat. Es hat ihnen nichts genützt. Sie haben sich mit dem nicht abfinden können. Einmal stand einer von der Wachmannschaft, der Häftlingsbewachung zugeteilt war, so einige Zeit neben mir am Schraubstock. Ich habe gearbeitet. Plötzlich sagt er zu mir: "Sag einmal, was denkt ihr eigentlich über uns?" Das war zu der Zeit, als die Dachauer SS teils in Frankreich, teils im Ruhrgebiet, wo Widerstand niederzuschlagen war, eingesetzt wurde. Wir wussten, dass sie dort als Exekutionskommandos eingesetzt wurden. Und da steht der neben mir und fragt mich das. Da habe ich ihm gesagt: "Ja, hören Sie mal, was wir über euch denken, das kann ich Ihnen ja nicht sagen. Das kann ich mir nicht erlauben." Da sagt er: "Wenn du es mir nicht sagst, dann sag ich es dir. In euren Augen sind wir doch die größten Verbrecher." Hab ich ihn natürlich so angeschaut, hab nichts gesagt. Sagt er: "Brauchst jetzt gar nichts sagen. Ich erzähle jetzt weiter. In Südfrankreich mussten wir Arbeiter erschießen. Ich bin dort bei einem Exekutionskommando gewesen." Ich konnte nichts sagen. Es war zu gefährlich. Und dann ging er wieder. Sicher, der hat damit gerechnet, dass er später irgendwie entlastet wird. Das war der einzige Grund. Anfangs hat man ja das Vergasen verheimlicht. Aber dann zum Schluss hat man zu uns gesagt: "Du Kretinerl, wenn du nicht arbeiten kannst, schicken wir dich zum Vergasen." Einen Fall muss ich erwähnen. Mit dem ersten Transport, der zur Vergasung wegging, kurz vor Weihnachten, wurden die Invaliden von Dachau ausgesondert. Man hat ihnen gesagt, sie werden entlassen. Das war 1941. Auch Freunde von mir waren dabei. Sie hatten eine riesige Freude. Es waren fast alle Invaliden. Allerdings, eins hat uns dann misstrauisch gemacht. Man hat ihnen alles abgenommen, sämtliche Prothesen. Es war ein Tag vor Weihnachten. Es war kalt. Man hat sie ins Bad gesperrt. Gefroren haben sie. Und das war für uns einfach nicht verständlich, dass jemand noch einmal so behandelt wird, wenn er entlassen wird. Nach 4 Wochen wurden die Kleider der abtransportierten Häftlinge vom Schubraum weggeschickt an die Angehörigen. Und dann war uns klar, was passiert war.